The Pioneer Morning Briefing mit Carina Mössbauer.
Guten Morgen, mein Name ist Carina Mössbauer und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 19. Mai. Es sind die vielen Ausnahmetalente vergangener Zeiten, denen Deutschland bis heute die ehrenvolle Reputation verdankt. Das Land der Dichter und Denker, aber auch der Ingenieure, Tüftler, Erfinder und Entdecker zu sein. Goethe und Schiller schafften es, die wortreiche deutsche Sprache zum Klingen zu bringen, mit internationaler Beachtung. Kants kategorischer Imperativ wurde zum universellen moralischen Prinzip. Hegels Dialektik kommt bis heute als Instrument zum Einsatz, um eine Welt voller Widersprüche begreifbar zu machen. Die Pioniere Benz Daimler oder Werner von Siemens legten den Grundstein für bis heute international operierende Unternehmen. Der Tausendsasser Alexander von Humboldt beschäftigte sich mit fast jeder Naturwissenschaft, von den Tiefen des Ozeans bis zu den Sternen. Er erfand zum Beispiel die grafischen Linien, die Klimazonen auf Karten kennzeichnen. Aber der Nimbus vom Land der Geistesgrößen leidet längst. Und der nächsten Generation an Geistesgrößen mangelt es gewaltig an Chancen. Eine neue UNICEF-Studie belegt mal wieder, dass wir unser kostbarstes Gut vernachlässigen. Unsere Kinder.
Also sie können nicht den Sinn eines Textes verstehen.
Wir haben ganz schwierige Verhältnisse.
Ihnen fehlt es an Leseflüssigkeit einfach. Und wenn man einfach nicht ein Wort erkennen kann, nicht weiß, was das Wort ist, dann wird man auch nicht den ganzen Text verstehen.
Ein Fünftel aller Kinder leiden unter psychologischen Auffälligkeiten. Das sind Kinder im Alter von 8 bis 17.
Das waren Zitate von Bildungsexperten und Schulleiterinnen in einer Markus-Lanz-Sendung im ZDF zum Thema Bildung. Dabei besagt eine alte Weisheit: Wer nichts im Boden hat, muss es in der Birne haben. Doch im Fördern dieses wertvollen Rohstoffs sind wir besonders schlecht.
Sie können auch nicht flüssig schreiben. Und Sie sind auch in Ihren Rechenleistungen als 15-Jährige eigentlich nicht über Grundschülerinnen und Grundschüler hinausgekommen.
Es gibt im Moment die Digitalstudie für die 15-16-jährigen Kinder, die davon in diesem Jahr spricht, dass 71,5 Stunden die Woche online verbracht werden.
Wir haben eine aufgeladene Spannung, also rohe Sprache, die wir jetzt schon als Beleidigungen empfinden würden.
Sie fühlen sich nicht abgeholt. Sie fühlen sich im Übrigen dann auch im Unterricht nicht unterstützt. Sie fühlen sich auch nicht motiviert, überhaupt das Denken zu beginnen.
In der Studie, die das Wohlbefinden von Kindern in entwickelteren Ländern verglich, landet Deutschland weit hinten. Platz 25 von 37. Die Niederlande, Dänemark und Frankreich sind Spitzenreiter. Aber selbst Länder mit deutlich geringerer Wirtschaftskraft bieten ihren Kindern bessere Bedingungen. Zum Beispiel Rumänien, Platz 9, Ungarn, Platz 10 und die Slowakei, Platz 19. Und es setzt sich ein alarmierender Trend fort. Im Bereich Bildung schneidet Deutschland miserabel ab. Nur 60% der 15-Jährigen erreichen die Mindestkompetenz in Lesen und Mathematik. Bedeutet, 40% erreichen nicht einmal das geforderte Minimum in den Kernkompetenzen.
Wir haben jetzt einen deutlichen Rückgang der Motivation gerade am Fach Mathematik beobachten können.
Wir merken, dass wir deutlich an unsere Grenzen kommen.
Ja. Schule ist eine Blase, die als solche eben Gesellschaft an sich nicht mehr abbildet.
Dabei muss der Bildungsstand nicht abhängig von der wirtschaftlichen Ausgangslage sein. Irland Platz 1 bei Lese- und Mathekompetenzen oder auch Slowenien zeigen, dass bessere Ergebnisse möglich sind, trotz wirtschaftlich widrigerer Rahmenbedingungen. Zudem wird das Bildungsniveau in Deutschland stärker durch das Elternhaus geprägt als andernorts. Unter Jugendlichen aus wirtschaftlich benachteiligten Familien erreichte nicht einmal die Hälfte die Mindestkompetenzstandards. In Deutschland beenden jährlich zudem mehr als 60.000 Jugendliche die schulische Laufbahn ohne Abschluss. 8% aller Schulabgänger. Aber anstatt dass ein Aufschrei durchs Land geht, nehmen wir den Bildungsnotstand PISA-Studie für PISA-Studie scheinbar achselzuckend zur Kenntnis und lassen die Kinder zum Beispiel auch mit diesen Problemen allein.
Es ist halt alltäglich, dass es Schlägereien oder Sonstiges passiert.
Jede Fünfte hat hier eine Messe in der Schule gehabt. Und das finde ich halt ein bisschen blöd, weil Man traut sich fast nicht mehr richtig in die Schule zu gehen.
Ja, also das, in der Schule gibt es halt keine Sicherheit.
Die UNICEF-Studie, eine Fußnote in der Berichterstattung. Offenbar haben wir uns als Gesellschaft damit abgefunden, dass das Grundrecht auf Bildung in Deutschland immer mehr ausgehöhlt wird. Naja, immerhin wird auf Landesebene über die Lage von und in Bildungsstätten gesprochen. Dank verschiedener Brennpunktschulen, Messergewalt und Reizgasvorfälle inklusive Sprachdefiziten und einer hohen Sitzenbleiberquote war Bildung in Rheinland-Pfalz das zentrale Wahlkampfthema im März. Aber im bundespolitischen Diskurs ist das Thema im toten Winkel. Wo ist eigentlich die Debatte über die besten Schulmodelle, Lehrpläne und Unterrichtsmethoden, die optimale Lehrerausbildung und die Sinnhaftigkeit des Föderalismus auf dem Gebiet? Warum werden die deutschen Schlusslichter nicht mehr dazu gedrängt, sich an Vorbildern wie Sachsen, Bayern und Hamburg zu orientieren? Mit verstopften Schulklos und Unterrichtsausfall in den heruntergerockten Gebäuden senden wir dem Nachwuchs recht unverblümt auch noch eine fatale Botschaft, dass ihre Zukunft eben nicht mehr wert ist. Es wird Zeit, dass das Thema auch auf Bundesebene als Problem von unglaublicher Tragweite erkannt wird. Denn die Bildungskrise von heute ist die Sozial- und Wirtschaftskrise von morgen. Ändern wir hier nichts, verspielen wir nicht nur die Zukunft dieser heranwachsenden Generationen, sondern auch unsere eigene. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ich spreche mit Andreas Dressel, SPD-Politiker und Finanzsenator von Hamburg. Seine Sicht auf den Reformstau in Berlin und die Stimmung in den Kommunen macht er deutlich.
Wir sind in den Ländern, in den Kommunen, in Städten genervt davon, jeden Tag aus Berlin 50 neue Ankündigungen zu hören, wo dann einen Tag später schon 45 von den 50 Ankündigungen obsolet sind.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt weiß alles über den Stellenabbau bei Meta. Und wir wundern uns über die Wahrnehmung der Deutschen im Ausland. Reformen, ja. Aber wie weit ist die Politik bereit zu gehen? Während die wirtschaftliche Lage angespannt bleibt und die kommunalen Haushalte zunehmend unter Druck geraten, wächst der Streit über den richtigen Kurs. Vor allem in Berlin und auch angetrieben von der SPD. Es geht um grundsätzliche Fragen. Muss der Staat neu justiert werden? Sind Einschnitte unvermeidbar? Und warum fällt es der Regierung so schwer, richtig Tempo zu machen? Darüber spreche ich mit dem SPD-Politiker Andreas Dressel. 2004 zog er erstmals in das Hamburger Landesparlament ein. Und seit 2018 regiert er als Finanzsenator in der Hansestadt. Von ihm wollte ich wissen, wie er auf den Reformstau in der Regierung blickt. Vor allem aus Sicht der Städte und Länder. Wie denkt er über so manch kontroverse Aussage aus der eigenen Partei und wie bewertet er deren Auswirkungen auf die Zusammenarbeit der Koalition? Hören wir mal rein, was er uns heute Morgen zu sagen hat. Guten Morgen, Andreas Dressel.
Moin aus Hamburg.
Ich würde ganz gern zunächst mal einen Blick auf Ihre Partei, auf die SPD werfen, Herr Dressel. Sie sind Sozialdemokrat. Wie blicken Sie eigentlich auf den Auftritt oder diverse Auftritte Ihrer SPD-Kollegen im Bund?
Ja, es ist in der Tat eine herausfordernde Zeit, keine Frage. Das ist im Moment schon auch eine Gesamtkrise, in der wir wirtschaftlich stecken. Natürlich auch der Sozialstaat und natürlich auch die Sozialdemokratie. Das kann man, glaube ich, bei den Ergebnissen auch nicht schönreden. Ich habe aber schon eine Hoffnung, dass insbesondere unser Vizekanzler auch mit der Parteiführung im Übrigen und Fraktionsführung, unseren Mitgliedern im Bundeskabinett, auch wissen, was jetzt die Stunde geschlagen hat. Ich finde, er hat neulich eine sehr beeindruckende Reformrede gehalten. Das macht mir Mut und macht sicherlich auch vielen in den Kommunen Mut, dass jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten die notwendigen Schritte eingeleitet werden fürs Land. Und die werden nachher auch der Partei nutzen, wenn wir auch Reformschritte eingehen.
Man hat aber das Gefühl, dass nicht alle in der SPD, insbesondere der SPD-Spitze, eben, sagen wir mal, diese grundsätzliche Analyse teilen, dass es Reformen braucht und damit auch tiefgreifende Veränderungen und auch Einschnitte verbunden sein müssen. Bärbel Baas beispielsweise hat ja jegliche Kürzungen im Sozialstaat als Bullshit bezeichnet, hat jetzt vor einer Woche nochmal nachgelegt und gesagt, es gäbe keine Einwanderung in die Sozialsysteme. Was war da Ihr erster Gedanke?
Ja, ich bin immerhin froh, dass Bärbel Baas diesen Satz auch korrigiert hat.
Aber korrigiert hat sie ihn doch nicht, ja, wirklich. Sie hat doch gesagt, eher nachgelegt. Eine rechtsextreme Lüge.
Nein, sie hat ja schon gesagt, dass es Sozialleistungsmissbrauch gibt. Und dass sie kommt ja aus Duisburg. Da weiß sie ja auch, dass es diesen Sozialleistungsmissbrauch gibt und dass ihr Oberbürgermeister in Duisburg das auch massiv bekämpft. Insofern setze ich mal mehr auf das zweite Zitat als auf das erste, weil das erste Zitat in der Tat auch nicht meine Wahrnehmung widerspiegelt.
Bei den meisten Menschen dürfte allerdings das erste Zitat hängen geblieben sein. Also nochmal nachgefragt, wie groß ist der Schaden, den Bärbel Baas, die Arbeitsministerin und SPD-Co-Vorsitzende, mit solchen Sätzen anrichtet? Auch was eben den Vertrauensverlust der SPD angeht.
Ich glaube, den Vertrauensverlust, den wir natürlich haben durch vieles, was in den letzten Monaten auch nicht gut gelaufen ist, dem können wir jetzt nur dadurch begegnen, dass wir jetzt richtig ins Machen kommen, in die Umsetzung kommen. Wir haben aus Hamburg initiiert ein Entlastungspaket für die Sozialverwaltung geschnürt. Das ist 16-0 durch den Bundesrat gegangen. Das heißt, die Vorlagen kommen auch von vor Ort. Die kommen aus den Kommunen, die kommen aus den Bundesländern. Und deshalb ist es jetzt unbedingt erforderlich, dass alle Beteiligten in Berlin ihren Beitrag dazu leisten, dass wir jetzt bei diesen Reformschritten auch richtig Tempo machen. Es gibt keine Zeit zu verlieren.
Reicht Ihnen denn das Tempo? Weil ich erkenne da jetzt noch nicht so ein richtiges Tempo.
Nein, deswegen sage ich, es muss jetzt Tempo gemacht werden. Und wir haben in Bund, Länder und Kommunen keine Zeit mehr zu verlieren. Die Kommunen stehen mit dem Rücken an der Wand, gerade was ihre Sozialverwaltung angeht. Es muss jetzt gemacht werden. Und ich höre immer mehr auch in Berlin, dass es eine Einsicht gibt, dass es jetzt passieren muss.
Aber eigentlich hätte es ja schon letztes Jahr passieren müssen. Warum gibt es denn dann da erst jetzt eine Einsicht?
Ja, ich will mal sagen, dass natürlich die Gesamtsituation auch dadurch erschwert wird, dass zwischendurch auch absurde Vorschläge von der CDU kommen.
Aber alleine absurde Vorschläge, wie Sie es jetzt nennen, von Seiten der CDU, ist ja noch nicht das Problem. Also so hatte ich Ihre bisherigen Auftritte und Aussagen in Interviews jetzt nicht verstanden. Da haben Sie ja ganz klar gesagt, es geht jetzt auch nicht nur darum, zum Beispiel den Sozialstaat irgendwie effizienter zu gestalten und digitaler, sondern wirklich auch die Kosten zu reduzieren, weil gerade bei Ihnen auf Landesebene die Kosten steigen. Und eine Aussage war eben auch, wenn die Kosten für Sozialleistungen um 12% steigen, aber der Haushalt nur um 2% wächst, dann hat man da auf Dauer eine Schieflage.
Wenn wir an der Stelle nicht zu Kostendämpfung kommen, dann gerät der Sozialstaat in Gefahr, weil wir ihn irgendwann nicht mehr bezahlen und nicht mehr administrieren können. Wir müssen zu Kostendämpfung kommen und das muss sich in den kommunalen Haushalten auch auswirken.
Beim Bürgergeld bzw. der Reform eben dieses wurde ja genau das versprochen. Mit der neuen Grundsicherung sollte eigentlich zumindest laut Union einiges an Milliarden eingespart werden. Das passiert jetzt erstmal dem Gesetzesentwurf zufolge nicht. Hätte man da auch ein bisschen mutiger noch vorgehen müssen?
Ich plädiere erstmal darauf, dass wir, wenn wir einen Kompromiss haben zwischen den beiden Parteien, CDU, CSU und SPD, dann sollten wir den nicht sofort wieder diesen Kompromiss wieder zerreden, sondern das muss jetzt gelebt und umgesetzt werden. Und ich glaube, das war nötig, dass wir auch beim Bürgergeld jetzt auch eine Kurskorrektur vornehmen. Es hat der SPD ehrlicherweise nichts genützt. Manche in der SPD denken ja sozusagen, wir müssen jetzt ein Trauma heilen und dann werden wir wieder da geliebt in bestimmten Bereichen des Wählerspektrums. Das Gegenteil war der Fall. Diejenigen aus den unteren Lohngruppen haben gesagt, was für eine Prioritätensetzung hat eigentlich die SPD an der Stelle. Vor allem, dass sie sich die ganze Zeit um dieses Thema gekümmert hat und darüber viel, viel kommuniziert hat, anstatt über das Thema zu reden, wie bringen wir Leute wieder in Arbeit. Das hat uns also gerade bei den unteren Gehaltsgruppen viel an Vertrauen gekostet. Deswegen würde ich da sagen, abhaken, weitermachen, zum nächsten Reformthema kommen.
Mit Blick auf die Gewerkschaften gab ja letzte Woche den großen Kongress des DGB. Würde mich mal interessieren, wie Sie die Rolle bewerten, weil in den vergangenen Wochen gab es ja immer häufiger Stimmen, die gesagt haben, man bräuchte jetzt irgendwie so eine Art konzertierte Aktion. Die Sozialpartner müssen mit eingebunden werden. Aber nehmen Sie denn die Gewerkschaften, insbesondere den DGB mit Fahimi an der Spitze, als konstruktiv wahr?
Also bei den Gewerkschaften muss man wirklich gucken, die betriebsnah unterwegs sind, die IG Metall, IG BCE und manch andere, da merkt man auch, dass die sehr nah an der betrieblichen Wirklichkeit sind, dass die auch, gerade wenn Unternehmen in Schwierigkeiten sind, die dann immer auch unternehmensnahe Betriebsvereinbarungen auch erarbeiten und Kompromisse schließen, um einen Weg zu finden, wie wir durch diese Krise durchkommen können. Das muss man sagen, ist nicht bei jedem Gewerkschafter der Fall, diese Kompromissbereitschaft, die werden wir aber brauchen.
Das ist ja das Stichwort, dass alle auch kompromissbereit sind. Und wenn ich jetzt mal zurückblicke, was Fahimi so zuletzt gesagt hat, sie kündigte Widerstand an gegen eine Politik der, Zitat, sozialen Abrissbirne, warnte vor Reformen der sozialen Härte, vor chinesischen Verhältnissen, machte auch ultimative Ansagen, nämlich dass zum Beispiel das Arbeitszeitgesetz nicht angefasst werden dürfe und ja, bezeichnete den DGB als Bollwerk gegen Rückfälle in Anfangszeiten des Kapitalismus. Es war nur ein kleiner Auszug. Wie sehr schadet denn eine solche Brachialrhetorik jetzt auf dem Weg der großen Reformanstrengungen?
Das hilft alles nicht. Und zwar weder, sag ich mal, übermäßiges Auskeilen aus der Wirtschaftsseite noch übermäßiges Auskeilen aus der Gewerkschaftsseite. Die haben sich jetzt auch zusammen an den Tisch zu setzen. Und deswegen bin ich froh, dass es diese Einladung gibt ins Kanzleramt, dass man mal gemeinsam auslotet, was kann denn gehen. Dann, glaube ich, kommen wir einer Lösung näher. Und deswegen mein Satz ist immer, immer erst gackern, wenn das Ei gelegt wird. Nicht immer jeden Tag eine neue Sau durchs Dorf treiben, sich hinsetzen, zu gucken, was geht. Und deswegen halte ich nichts von immer weiter jeden Tag neuen Ankündigungen. Da sind wir ehrlicherweise, sage ich jetzt mal Richtung Berlin. Wir sind in den Ländern, in den Kommunen, in Städten genervt davon, jeden Tag aus Berlin 50 neue Ankündigungen zu hören, wo dann einen Tag später schon 45 von den 50 Ankündigungen obsolet sind. Es muss sozusagen das Verhältnis von Sagen und Tun muss mal wieder umgekehrt werden in Berlin. Das ist unsere dringende Bitte aus den Städten und Gemeinden.
Ein Blick auf die Umfragewerte. Ja, ich weiß, es ist immer nur eine Momentaufnahme, aber es zeichnet sich ja seit Monaten ein Trend ab, nämlich, dass die AfD scheinbar irgendwie unaufhaltsam an Zustimmung gewinnt. Bald könnte sie die 30%-Marke im Bund knacken. Die Regierung scheint ja irgendwas falsch zu machen. Was ist der größte Fehler? Was denken Sie?
Die Leute sind einfach vor Ort alle genervt von diesem ganzen Gerede, Geschreie, Gestreite. Und es muss jetzt darum gehen, dass man sich an einen Tisch setzt und einen Kompromiss erarbeitet. Und ich glaube, die Menschen sind reformbereiter, als man denkt. Und sie ahnen und wissen doch auch, dass es sie persönlich betreffen wird. Was sie nur nervt, ist, wenn die Zumutungen ungerecht verteilt werden. Und deshalb kann man sagen, die Problemlage ist so groß, dass, sag ich mal, es auch gelingen kann, die Zumutung relativ gerecht auf alle Bevölkerungsteile zu verteilen. Und damit meine ich auch die Spitzenverdiener und die Reichen. Die werden auch ihren Beitrag leisten. Ohne das wird es nicht funktionieren.
Damit sage ich vielen Dank, Andreas Dressel.
Vielen Dank.
Wir freuen uns auf königlichen Besuch bei unserer MyWay-Konferenz im September in Berlin.
Hallo. So, jetzt gehen wir letter Mittag essen. Kommt allemaal. Is sie schon da? Hallo. Haben wir mal die Reaktions hier auch?
Und nicht die Beatrix.
Nein, nicht auf Königin Beatrix.
Ich wollte lecker Mittag essen mit dem Präsident.
Sondern auf den König der Parodien und des feinsinnigen Humors, Harpe Kerkeling. Sein Besuch, verkleidet als holländische Königin Beatrix im Schloss Bellevue 1991, gehört mittlerweile zur deutschen TV-Geschichte. Er war Hannilein, Uschi Blum, Sigi Schwebli, Rico Mielke. Harpe Kerkeling ist seit Jahrzehnten absoluter Kult. Und heute, mehr denn je, ist er ein präziser Beobachter unserer Zeit. Denn er hat sich gerade in seinem neuen Film Horst Schlemmer sucht das Glück mit einem Phänomen beschäftigt, das auch zentrales Thema bei der MyWay ist. Seine Diagnose lautet: Deutschland hat Rücken. Und unsere Antwort auf der MyWay heißt: Zukunft kommt von Zuversicht. Er versteht, was sich im Land verändern muss und bringt es auf die Bühne. Haltung gepaart mit Unterhaltung. Lassen Sie sich die Gelegenheit nicht entgehen, Harpe Kerkeling live bei der My Way zu erleben. Und wir versprechen, wir lassen ihn auch nicht von der Bühne runter.
Es ist aber auch ein lecker Schätzelein hier vorne. Guten Abend, ich bin der Hofstremmer. Ich hab noch ein bisschen feuchte Hände. Ich war gerade auf dem Klo.
Den Link zu den Tickets für die My Way Konferenz finden Sie in den Shownotes.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da weiß unsere Börsenreporterin Anne Schwedt alles über den Stellenabbau bei einem der Tech-Riesen der USA. Guten Morgen, Anne. Was kannst du uns heute Morgen dazu erzählen?
Guten Morgen, Carina. Ja, es geht um den Facebook-Mutterkonzern Meta und da erleben wir gerade die nächste große Entlassungswelle. Diesmal trifft es rund 10% der Belegschaft, also etwa 8000 Jobs. Außerdem werden mehrere tausend offene Stellen gar nicht mehr besetzt. Anders als in 2022, als Mark Zuckerberg sich noch für Overhiring in der Pandemie entschuldigt hat, ist der Ton jetzt deutlich nüchterner. Die Botschaft lautet, man müsse effizienter werden, um Milliardeninvestitionen in künstliche Intelligenz zu finanzieren. Meta hat sein Investitionsbudget für Rechenzentren und KI-Hardware zuletzt noch einmal zweistellig nach oben geschraubt. Gleichzeitig herrscht intern Alarmstimmung. Viele Mitarbeitende rechnen schon mit weiteren Runden im Laufe des Jahres. Hinter all dem steht ein größerer Trend im Silicon Valley. Jobs in klassischen Bereichen werden gestrichen, während Konzerne und Investoren gnadenlos darauf schauen, wo sich mit KI am meisten Zukunftsprofit rausholen lässt.
Alles klar. Und wie ist die Börse sonst so in die Woche gestartet?
Tatsächlich etwas holprig, vor allem bei Tech. Der S&P 500 ist leicht im Minus aus dem Handel gegangen, rund 0,1%. Die Nasdaq hat etwa 0,5% verloren. Nur der Dow Jones konnte sich mit gut 0,3% ins Plus retten. Belastet haben vor allem Chip- und KI-Werte. Seagate ist nach kritischen Kommentaren des Chefs zur Produktionskapazität fast 7% eingebrochen. Micron und andere Speicheranbieter wie Western Digital und SanDisk sind dadurch auch mit nach unten gezogen worden. Dazu kamen moderate Verluste bei Nvidia und Broadcom. Gleichzeitig bleiben die Rahmenbedingungen angespannt. Die Renditen langfristiger Anleihen liegen in den USA und auch in Europa nahe ihren Jahreshochs. Und der Ölpreis hält sich wegen der Iran-Spannungen über der Marke von $100 je Barrel. Etwas Entspannung gab es, nachdem Donald Trump einen bereits geplanten Angriff auf den Iran vorerst ausgesetzt hat, weil offenbar neue Verhandlungen laufen. Das hat die Rallye beim Öl zumindest etwas gebremst, ändert aber nichts daran, dass viele Anleger nach den Rekordständen der vergangenen Wochen jetzt sehr genau hinschauen und Kursgewinne schneller mitnehmen, Carina.
Okay, Carina, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Na, dass Kleinigkeiten, die wir in Deutschland ganz normal finden, in anderen Ländern als ziemlich merkwürdig deutsch wahrgenommen werden. Komisch. Das ist ja eh immer das, was die anderen machen. Wir verziehen das Gesicht, wenn wir hören, dass man in Island fermentierten Hai isst. Wir finden es niedlich, wenn Männer in Marokko sich mit Küsschen begrüßen. Aber auch in Deutschland gibt es viele Dinge, die andere Nationen lustig, skurril oder auch nervig finden. Zum Beispiel die Besessenheit der Deutschen mit einem speziellen Gemüse.
Dieser Spargel, der ist ja noch ganz heiß.
Der weiße Spargel ist von Ende März bis Ende Juni absolute Pflicht auf dem deutschen Teller. Im vergangenen Jahr hat jeder Deutsche durchschnittlich 1,2 Kilogramm Spargel verdrückt. Vermutlich mit ordentlich Hollandaise obendrauf. Überall sonst ist die grüne Variante deutlich beliebter. Der Rest der Welt weiß offenbar nicht, was er verpasst. Tja, aber dann ist da noch die wohl international meist gehasste Verhaltensweise der Deutschen.
The Germans, we're watching them, like fucking pork, coming down, putting the bloody towels on sun lounges and then pissing off.
Wie diesen Touristen aus dem britischen Nottingham geht es wohl vielen. Er ist fassungslos darüber, dass die Deutschen schon früh morgens liegen am Pool mit Handtüchern reservieren und sich dann, ja, wieder verkrümeln. Mittlerweile hat sich diese Taktik zwar auch in anderen Ländern verbreitet, doch nach wie vor reserviert niemand so ausdauernd wie das Land der Dichter, Denker und Dauerbeleger. Doch so manche Tradition, die es nur bei uns gibt, die ist einfach süß. Bei uns bekommt jeder Erstklässler zum Schulstart natürlich eine Schultüte. Gefüllt mit allerlei nützlichen Dingen für den Schulalltag, aber auch, na klar, mit jeder Menge Süßigkeiten. Wie schön, wenn der Ernst des Lebens mit lauter bunten Überraschungen beginnt. Das können sich andere Länder gerne von uns abschauen. Aber es ist ja auch schön, wenn jede Nation sich ihre kleinen Eigenheiten bewahrt. Wir sind das Land von Bier und Brezen, Bach und Beethoven, von Faxgeräten, leider immer noch, und Ordnungsamt und von Rio Reiser. Ich wünsche Ihnen jetzt einen royalen Start in diesen neuen Tag voller Zuversicht. Ihre Carina Mössbauer.